Hallo, Friederike, ich komme gerade von Franz. Die haben dort etwas ganz Tolles erzählt. Es gibt demnächst einen Boxkampf. Ja, oder so ähnlich. Busch gegen, das haben die gar nicht gesagt.
Also Anton, haben dich deine Freunde mit Verspätung in den 1. April geschickt?
Nein, Friederike, wirklich. Es gibt da einen, ja, Boxkampf war es nicht. Es war irgendetwas mit Entenpitch oder so.
Ich kenne Entengrütze, aber Entenpitch? Was soll denn das sein?
Und wenn Bush verliert, ist er weg.
Was heißt das? Ist er weg?
Na, dann ist er nicht mehr Präsident.
Ein Zweikampf zwischen den Präsidenten feindlicher Staaten ist ja bis jetzt eigentlich ziemlich unüblich. Das Einzige, was uns vor der nächsten Präsidentenwahl 2008 von Bush befreien könnte, wäre ein Impeachment. Meinst du etwa Impeachment?
Ja, das ist es. Impeachment. Was hat denn das mit Enten zu tun?
Nicht Impeachment, sondern Impeachment. Und das ist die Absetzung des Präsidenten, wenn er sich was zu Schulden kommen lässt.
Der Bush hat doch wirklich eine Menge sich geleistet. Lügen, Krieg anfangen, Telefone unberechtigt abhören, na und so weiter.
Ja, das stimmt. Ich habe da auch schon einiges gelesen. Zuerst gab es Sticker an Autos mit Impeach Bush. Dann bildete sich die Organisation Impeach Bush mit der Internetadresse www.impeachbush.org. Sogar ein Lied mit dem Titel Let's Impeach the President wurde von dem bekannten Sänger Neil Young produziert.
Ja, das habe ich gerade eben beim Franz gehört, von der CD Leben mit dem Krieg.
Die Presse kam dann dazu, zuerst mit einem langen Artikel in einem Wochenmagazin, dann in den großen amerikanischen Zeitungen und jetzt reden sie sogar schon im Senat und im Repräsentantenhaus darüber.
Aber der Franz hat gesagt, dass wir noch bis zum Herbst warten müssen.
Sicher noch länger. Am 7. November 2006 werden alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats neu gewählt. Dann könnten die Demokraten die Mehrheit erlangen und sich entschließen, ein Impeachment gegen Bush einzuleiten.
Wegen des Irakkrieges?
Offiziell nicht, aber wegen der Abhöraktion, die sich gegen Amerikaner richtete und die Bush angeordnet hat.
Na, da finde ich den Irakkrieg schlimmer.
Bei der Abhöraktion hat Bush eindeutig die Verfassung gebrochen. Beim Irakkrieg ist das schwerer zu beweisen. Aber er spielt natürlich auch eine Rolle.
Und wie steht die Bevölkerung dazu?
Da kann ich dir ein paar Zahlen nennen. Die wurden gerade von einer großen Zeitung aus England veröffentlicht. Warte mal. Ja, hier ist der Zettel. Also, nach einer Umfrage würden 50% der Amerikaner ein Impeachment befürworten, wenn bewiesen würde, dass Bush vor dem Irakkrieg gelogen hat. Nur 44% wären dagegen.
Und wie stehen die Menschen generell zu Bush?
Ja, das ist doch klar. Nur noch 37% aller Amerikaner sind mit Bush einverstanden. Weniger hat nur noch der Vizepräsident Dick Cheney, nämlich 18%.
Ach ja, der Franz vorhin. Bush soll gesagt haben, als Dick hörte, dass mit mir noch 37% einverstanden sind, fragt er mich, was ist dein Geheimnis?
Der kann gut Witze machen. Und inzwischen rüsten sie für den Krieg mit dem Iran.
Ich denke, Bush hat gesagt, dass er das Problem mit der Urananreicherung auf diplomatische Weise lösen will.
Das Problem, das eigentlich gar nicht besteht. Denn der Iran hat nach dem Atomwaffensperrvertrag das Recht, eine Anreicherungsanlage zu betreiben. Ja, Bush hat erklärt, dass er dieses angebliche Problem mit diplomatischen Mitteln lösen will. Aber gleichzeitig bereitet er den ganz großen Krieg vor. Hat jedenfalls der bekannte Journalist Seymour M. Hersh herausgefunden.
Wieso ganz großer Krieg? So viele Truppen hat Bush doch gar nicht mehr, die er im Iran einsetzen könnte.
Ja, aber Atombomben hat er. Und es gibt Pläne, alle Nuklearanlagen des Iran mit Atombomben anzugreifen.
Friederike, das ist ein ernstes Thema. Du willst mich doch nicht etwa jetzt in den April schicken.
Natürlich nicht. Die Anlagen im Iran sind zum Teil unterirdisch und wohl auch noch durch massive Bunker geschützt. Da sollen die sogenannten Bunkerbuster her. Eine taktische Atombombe.
Und wie viele Anlagen bzw. Angriffsziele gibt es im Iran?
Es sollen mindestens 400 sein.
Dann hat Bush ja das ganze Land verwüstet und...
Und er hofft darauf, dass dann die Bevölkerung ihre Regierung stürzt.
Ach, der spinnt doch.
Es sollen schon amerikanische Truppen verkleidet in den Iran eingesickert sein, um Ziele zu markieren und mit den Regimekritikern Verbindung aufzunehmen.
Da bleibt mir die Spucke weg.
Ja, er will auf diese Art im Iran die Demokratie einführen.
Ich sage nur eins, hoffentlich wird dieser Bush recht bald eingepeitscht oder wie das heißt.
Und ein Schweizer Magazin schreibt, dass es einen ganz anderen Grund gibt, warum Bush den Iran bekämpfen will.
Ein anderer Grund? Nicht die iranische Atombombe?
Es geht um die iranische Ölbörse, die in der Freihandelszone auf der Insel Kish eröffnet werden soll. Dort soll Erdöl nicht mit Dollars, sondern mit Euro gehandelt werden. China und Indien haben ihr Interesse ausgedrückt. Venezuela und Russland könnten ihr Öl dort verkaufen.
Na und?
Das amerikanische Handelsdefizit in der Größenordnung von 800 Milliarden Dollar wird fast ausschließlich durch Kredite aus dem Ausland gedeckt.
Dann haben die überall in der Welt Schulden?
Ja, so ist das. Wenn nun mehr und mehr in Euro gehandelt wird, könnte der US-Dollar gewaltig an Wert verlieren. Die Preise in den USA würden stark steigen.
Und das will keiner, klar.
Übrigens, Saddam Hussein hatte im Jahr 2000 auch angefangen, Öl gegen Euro zu verkaufen.
Ah, ich sag gar nichts mehr. Halt doch, du hast doch meist Vorschläge, was wir tun können. Und jetzt?
Schau mal im Internet nach. Unter www.coop-frieden.de/irandossier.pdf gibt es ein Projekt zur Gewalt- und Kriegsprävention mit Vorschlägen.
Ah, das schreibe ich mir auf. www.coop-frieden.de/irandossier.pdf. Es ist dringend nötig, dass wir was tun, sonst gibt es einen Atomkrieg.
In der Vergangenheit standen wir sehr oft kurz vor einem Atomkrieg.
Ja, zum Beispiel bei der Kuba-Krise.
Aus viel nichtigeren Anlässen. Im Oktober 1960 meldete ein amerikanisches Frühwarnradar auf Grönland einen sowjetischen Angriff mit ballistischen Raketen auf die USA. Was war passiert? Ein amerikanischer Computer hatte die Messungen des Radarsystems falsch interpretiert. Dadurch wurde ein vermeintlicher Raketenangriff aus einer Entfernung von etwa 2500 Meilen dargestellt. In Wirklichkeit wurden die Radarwellen vom Mond aus einer Entfernung von 250.000 Meilen zurückgespiegelt.
Wegen zwei Nullen ein Atomkrieg?
Auch die damalige UdSSR hätte im September 1983 beinahe irrtümlich ihre Atomraketen in Richtung USA geschickt.
Auch ein Computerfehler?
Ja, der sowjetische Computer, der Daten von einem Beobachtungssatelliten bekam, hatte Sonnenreflexionen auf Wolken in der Nähe eines amerikanischen Stützpunktes für Interkontinentalraketen als Raketenstarts interpretiert.
Der Computer hat also den Sowjets einen Raketenangriff der Amerikaner gemeldet?
So war es am 26. September 1983. Oberstleutnant Stanislav Petrov, der den Luftraum überwachen sollte, musste sich in wenigen Minuten entscheiden, ob es ein Fehlalarm war und bei einem wirklichen Angriff sofort den Generalsekretär der KPDSU informieren.
Und der hätte dann den Befehl zum Gegenangriff gegeben?
Genau, aber Petrov konnte auf seinem Computer nur 5 feindliche Raketen sehen. Und er dachte sich, so große Idioten gibt es nicht mal in den USA, die mit nur 5 Raketen angreifen und dafür riskieren, dass die Hälfte ihrer Bevölkerung ausgelöscht wird. Petrov gab weiter, dass es sich um einen Fehlalarm handelt.
Dann haben wir diesem Petrov unser Leben zu verdanken. Hat er dafür seine mutige Entscheidung den Friedensnobelpreis bekommen?
Ach, du bist ein unverbesserlicher Optimist. Die Sowjets waren mit Petrovs eigenständigem Verhalten nicht sehr glücklich. Er wurde versetzt und letztlich aus dem Militärdienst entlassen. Erst im Mai 2004 verlieh ihm die amerikanische Association of World Citizens für die Verhinderung des Dritten Weltkrieges den Weltbürgerpreis.
Sehr gut, weil Petrov die Katastrophe verhindert hat.
Du hast doch bestimmt gehört, die Katastrophe von Tschernobyl jährt sich am 26. April diesen Jahres zum 20. Mal.
Da kann nun wirklich keiner dran vorbeigucken. Es gibt sogar einen Film über die atomare Wolke.
Aber das Schlimme ist, dass die Folgen von Tschernobyl verharmlost werden. Im April 1986 sind im Atomkraftwerk Tschernobyl 180.000 Kilogramm hochradioaktives Material im Inneren des Reaktors explodiert. Das entspricht der Menge von 1000 Hiroshima-Bomben.
Ah, da sind bestimmt viele Menschen dran gestorben.
Das Tschernobyl-Forum unter...
Was ist denn das für ein Forum?
Das Tschernobyl-Forum unter Federführung der Internationalen Atomenergieorganisation will festgestellt haben, dass nur 50 Menschen gestorben seien und mit weiteren 4000 strahlungsbedingten Krebstoten zu rechnen sei.
Es kommt mir sehr wenig vor.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass kurz nach der Explosion etwa 200.000 junge Männer, Soldaten, Studenten als Liquidatoren zu Aufräumarbeiten nach Tschernobyl gekommen sind. Sie waren einer hohen Strahlungsbelastung ausgesetzt. Vor kurzem wurde von den Ärzten gegen den Atomkrieg, IPPNW, der Tschernobyl-Kongress durchgeführt und eine Ärztin sagte dazu, viele Liquidatoren, schätzungsweise 50.000 bis 100.000 sind gestorben und 90% von ihnen sind schwer erkrankt.
Ja, jetzt hör mal auf mit den Katastrophenmeldungen.
Mal was anderes. Stell dir vor, Anton, für die amerikanischen Geheimdienste arbeiten ungefähr 100.000 Menschen in 16 Behörden.
Das kannst du gar nicht wissen, das ist doch bestimmt geheim.
War es auch, aber der neue Geheimdienstkoordinator Necroponte hat kürzlich vor dem Nationalen Presseclub die Zahl von 100.000 Menschen genannt.
Das ist bestimmt eine Menge Geld.
Da hat sich Frau Graham, eine seiner Top-Assistentinnen, auf einer Rede verquatscht und die Zahl von 44 Milliarden Dollar genannt.
Da können wir aber eine Menge mitmachen.
Necroponte hat in seiner Rede auch noch einige andere Dinge gesagt. Zum Beispiel, dass der Iran noch Jahre braucht, bis er genügend spaltbares Material für eine Atombombe zusammen hat.
Ja, so lange wird Bush aber mit dem Krieg nicht warten wollen.
Necroponte hat ein besonderes Büro eingerichtet, das wichtige Berichte und Beschwerden der Geheimdienste überprüfen soll, damit sowas wie vor dem Irakkrieg nicht wieder vorkommt.
Na, da war ja wohl Bush auch dran schuld.
Aber nicht schuld war Bush an einer anderen Geschichte, die sich vor ziemlich genau 50 Jahren in Berlin abgespielt hat.
Nur erzähl schon.
Am 22. April 1956 entdeckten russische Telefontechniker, dass die Hauptkabel der Post von den westlichen Geheimdiensten angezapft waren und so alle Gespräche, insbesondere des sowjetischen Militärs, abgehört werden konnten.
Und dann war es mit dem Abhören vorbei. Aber wie haben die Amerikaner das denn geschafft, das Kabel anzuzapfen?
Einfach. Sie haben einen 450 Meter langen Tunnel von West-Berlin ausgebaut, der genau bei den besagten Kabeln in Ost-Berlin endete. Die Geheimdienstleute, die abhörten, saßen in einem amerikanischen Militärgebäude.
Und wie haben die Sowjets herausgefunden, dass sie abgehört wurden?
Eigentlich gar nicht. Ein Doppelagent, der beim britischen Geheimdienst beschäftigt war, hatte schon vor dem Bau des Tunnels die sowjetische Seite benachrichtigt. Um diesen Agenten nicht zu gefährden, wurde zunächst nichts gegen die Abhöraktion unternommen.
Ach, und nach einem Jahr fanden sie dann den Tunnel rein zufällig.
Ja, die Aktion war sorgfältig vorbereitet. Die Gegenseite schöpfte auch keinen Verdacht.
Aber die Amerikaner haben ein Jahr lang die Telefongespräche abgehört.
Was Wichtiges fürs Militär wird sicher nicht dabei gewesen sein.
Jetzt musst du was Wichtiges fürs Militär sagen.
Wichtiges fürs Militär? Na klar, Militär gehört abgeschafft.